Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen.
Amen.
Lass uns fortfahren in unserer Predigtreihe durch 1. Petrus. Und ich lese uns heute 1. Petrus Kapitel 2, die Verse 24 und 25. 1. Petrus 2, Verse 24 und 25. Hier geht es um Jesus Christus und hier heißt es in Gottes Wort, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Amen. Lass uns beten. Unser Herr und Heiland Jesus Christus, sei gepriesen für dein heiliges Wort. Und wir bitten, dass du uns jetzt segnest mit deinem Geist, damit wir dein Wort recht auslegen, recht verstehen. Lass dein Wort Kraft haben an unseren Seelen, dass wir verändert werden, geheiligt werden durch dein Wort, dass die Verlorenen gerettet werden und dass du selbst ewige Ehre hast und verherrlicht bist in unserer Mitte an diesem Morgen. Erhöre uns, Herr, um deines Namens willen. Amen.
Amen.
Nehmt gern Platz. Lass uns noch einmal in Erinnerung rufen, in welchem Zusammenhang diese beiden Verse, die wir jetzt gelesen haben, stehen. Der Apostel Petrus spricht in diesem Abschnitt die Haussklaven an. Und er fordert sie auf, sich ihren Herren unterzuordnen, und zwar nicht nur den Guten und Milden, sondern sogar den Verkehrten, sogar denen, die sie schlagen, obwohl sie nichts Böses getan haben, ja, die sie schlagen, gerade weil sie Gutes tun, weil sie Gott gehorchen, weil sie sich jetzt weigern, sündhafte Dinge zu tun, zu lügen oder zu betrügen für ihren Hausherrn, weil sie nicht mehr den Hausgötzen anbeten, nicht mehr an Götzenfesten teilnehmen, sondern festhalten an ihrem Glauben an Jesus Christus, auch wenn das dem Hausherrn nicht gefällt. Denn, Petrus schreibt, es ist Gnade, wenn ein Christ, sei er Sklave oder nicht, es gilt jedem Christen von uns, es ist Gnade, wenn ein Christ zu Unrecht leidet, weil er Gott gehorcht. Wenn du geschlagen wirst, weil du Unrecht tust, weil du sündigst, ja, dann beschwere dich nicht. Du leidest zu Recht. Aber wenn du zu Unrecht leidest, weil du dafür geschlagen wirst, dass du Gott gehorchst, dass du tust, was er sagt, dann ist das Gnade bei Gott. Aber wieso ist das bitte Gnade? Ich meine, wäre es nicht Gnade, wenn Gott uns segnen würde, sodass es uns gut geht? Denken wir nicht oft so? Wenn ich Gutes tue, wenn ich tue, was Gott sagt, dann erwarte ich auch, dass er mich segnet, und zwar mit Guten und nicht mit Leiden. Ihr Lieben, glaubt nicht diesen falschen Lehrern, die sagen, wenn du an Jesus glaubst, dann heilt er dich von all deinen körperlichen Krankheiten, dann läuft alles in deinem Leben so, wie du es dir wünschst, dann wirst du erfolgreich und wohlhabend. Das ist Unsinn. Niemand von uns soll sowas glauben. Ja, Jesus kann deine körperlichen Krankheiten heilen, er kann dir Erfolg schenken und Wohlstand, aber dazu bist du nicht berufen als Christ. Du bist dazu berufen, zu Unrecht zu leiden, weil du Gutes tust, weil du tust, was Gott sagt. Wie Jesus sagt in Markus und Matthäus und Lukas, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf und folge mir nach. Jesus nachzufolgen heißt, nicht mehr auf dein eigenes Wohlergehen zu schauen, sondern den Weg des Leidens zu betreten, dich dem Todesmarsch anzuschließen, hin zu deiner Hinrichtung. Das ist das, was Jesus sagt. Bist du dazu bereit? Wir haben gerade gesungen, nehmen Sie den Leib, Gut, er, Kind und Weib, lass fahren dahin. Das singt sich gut, aber bist du auch bereit, das zu leben? Ihr Lieben, wer weiß, ob in einigen Jahren wir einstehen müssen für das, was wir hier singen. Wenn sie kommen und dich ins Gefängnis werfen und dein Eigentum beschlagnahmen und deinen guten Ruf vernichten, wenn sie kommen und dir deine Kinder wegnehmen, weil sie denken, du versaust deine Kinder, wenn du ihnen die Wahrheit von Gott sagst, wenn das kommt, und wer weiß, ob das in ein paar Jahren bei uns kommt, bist du bereit, Christus weiter nachzufolgen, zu Unrecht zu leiden, ja, es als Gnade zu empfinden, so zu leiden. Dazu sind wir berufen. Der Apostel Paulus schreibt in 2. Timotheus 3, Vers 12, alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Wirst du verfolgt? In irgendeiner Weise, wegen deines Glaubens. Wirst du verspottet? Trennen sich ungläubige Freunde oder Familienmitglieder von dir? Beäugen dich Leute argwöhnisch, weil du nicht teilhast an ihren Sünden, weil du nicht das Böse gut nennst? Erfährst du in irgendeiner Form Verfolgung, irgendein Leiden wegen deines Glaubens? Vielleicht nicht so wie Brüder und Schwestern an anderen Orten in der Welt, aber wirst du irgendwie verfolgt? Wenn nicht, dann frage dich, lebst du überhaupt gottesfürchtig in Christus Jesus? Tust du überhaupt das, was Gott gebietet? Denn es heißt, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Jesus Christus, werden verfolgt werden. Als Christen sind wir dazu berufen, zu Unrecht zu leiden. Wieso sind wir dazu berufen? Petrus nennt zwei Gründe. Das stand in Vers 21. Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn, die Begründung, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Es gibt zwei Gründe, weshalb wir dazu berufen sind, zu Unrecht für den Herrn zu leiden. Erstens, auch Christus hat für uns gelitten. Und zweitens, er hat uns ein Beispiel hinterlassen im Leiden, damit wir diesem Beispiel seinen Fußspuren nachfolgen. Diese beiden Dinge sind es, weswegen du und ich dazu berufen sind, zu leiden, zu Unrecht für Christus. Erstens, sein stellvertretendes Leiden für uns. Und zweitens, sein beispielhaftes Leiden, dem wir nacheifern sollen. Mit diesem zweiten Punkt, mit Christi beispielhaftem Leiden, haben wir uns letztes Mal beschäftigt. In den Versen 22 und 23 erklärt Petrus nämlich, wie Jesus ein Beispiel im Leiden war für uns. Vers 22, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden geworden. Zu Unrecht, er war unschuldig. Der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtete. Er litt zu Unrecht. Das ist das Beispiel Christi im Leiden, dem wir nacheifern sollen. Den ersten Punkt, Christi stellvertretendes Leiden für uns, den erklärt Petrus jetzt. Vers 24, unser Predigtext. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Wie hat Christus für uns gelitten, stellvertretend für uns, indem er unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat? Das stellvertretende Leiden Christi, sein Leiden für uns, besteht darin, dass er unsere Sünden getragen hat. Er selbst hatte keine Sünden. Petrus hat das direkt zuvor geschrieben in Vers 22, der keine Sünde getan hat. Er selbst hatte keine Sünde, aber er hat unsere Sünden getragen. Und er hat sie selbst getragen. In unserem Text wird das betont, das Selbst ist hier betont. Ja, er selbst, Christus, in dem alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare, sein Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte, durch den und zu dem hin alles geschaffen ist, der vor allem ist und durch den alles besteht, Christus, der über allem ist, Gott, gepriesen in Ewigkeit. Er selbst, dieser Christus, er selbst, den die ganze Welt nicht fassen kann. Er hat einen Leib angenommen, zu einem bestimmten Zweck, um an diesem Leib deine und meine Sünden an das Holz hinaufzutragen. Ja, der Sinn des Leibes Christi war, dass er ihn opfern sollte für unsere Sünden. Denn so war es der Wille Gottes, wie wir lesen in Hebräer 10, Verse 5 und folgende. Darum spricht er, Jesus, darum spricht er, als er in die Welt kommt, Schlachtopfer und Opfergabe hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir bereitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du keinen Gefallen gefunden. Da sprach ich, siehe, ich komme, in der Buchrolle steht von mir geschrieben, um deinen Willen Gott zu tun. In diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für allemal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Jesus Christus nahm ein Leib an, er selbst, um ihn zu opfern, für unsere Sünden. Und dieses Opfer brachte er, indem er selbst unsere Sünden getragen hat. Weißt du, was das heißt? Wir lesen so schnell darüber hinweg. Wir haben das so oft gehört, dass Jesus die Sünden trägt. Aber ist uns eigentlich klar, welche Last da auf ihm lag? Wir können das wahrscheinlich nie völlig begreifen, aber wir können es vielleicht ein bisschen versuchen. David schreibt in Psalm 38, Vers 5, denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf wie eine schwere Last, sind sie zu schwer für mich. Ja, Paulus schreibt in Römer 22, Vers 8, dass die Last der Sünden so groß ist, dass die ganze Schöpfung darunter seufzt und leidet. Wie ist das bei dir? Die Schöpfung, die ganze Schöpfung seufzt unter deinen Sünden. Seufzt du eigentlich auch unter deinen Sünden? Empfindest du die Last deiner Sünden oder kannst du leichtfertig sündigen, als wäre es nichts? Christus hat die Last deiner Sünden gefühlt. Wenn du sündigst, kommt es dir vielleicht leicht vor, aber du bürdest Christus schwere Lasten auf. Ein Prediger sagte einmal, die großen Sünden, die wir begehen, die großen Sünden sind der Speer, der Christi Seite durchbohrte. Du sagst, du begehst nicht so große Sünden? Gut, dann sind deine Sünden vielleicht die Nägel, die seine Hände und Füße durchbohrten. Du meinst, du begehst wirklich nur ganz kleine Sünden? Ja, dann sind deine Sünden vielleicht die Dornen, die sich in Christi Haupt bohrten. Wir dürfen dieses Bild nicht überstrapazieren, es hat auch so seine Fehler, wenn man es durchdenkt, aber es ist doch hilfreich, denn mache dir bewusst, dass deine Sünden schwere Lasten auf Jesus legen. Ja, dass jede Sünde, die du tust, seinem Leiden hinzufügt. Deshalb achte keine Sünde als klein und als unbedeutend, die Christus, der Herr, getragen hat für dich. Und Christus trug ja nicht nur deine Sünden, er trug die Sünden der Welt, die Sünden all derer, die jemals an ihn glauben würden, in der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft. Alle diese Sünden lasteten auf ihn, wie ein Berg, wie ein Gebirge. Wie schwer muss diese Last gewesen sein? In dem Psalm lesen wir Prophezeiungen auf dieses Leiden Christi hin, die uns helfen zu verstehen, wie das wohl gewesen sein muss, als Jesus diese Lasten trug, der Sünde. In Psalm 22, Verse 15 und 16 lesen wir, wie Wasser bin ich hingeschüttet. Und alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Wie Wachs ist mein Herz geworden, zerschmolzen in meinem Inneren. Meine Kraft ist vertrocknet wie gebrannter Ton und meine Zunge klebt an meinem Gaumen und in den Staub des Todes legst du mich. Psalm 38, Abvers 3. Denn deine Pfeile sind in mich eingedrungen und deine Hand hat sich auf mich herabgesenkt. Keine heile Stelle ist an meinem Fleisch wegen deiner Verwünschung. Nichts Heiles an meinen Gebeinen wegen meiner Verfehlung, aber nicht Christi Verfehlung, unsere Verfehlung, die er getragen hat. Denn meine Sünden wachsen mir über den Kopf. Wie eine schwere Last sind sie zu schwer für mich. Es stinken, es eitern meine Wunden wegen meiner Torheit. Ich bin gekrümmt, sehr gebeugt. Den ganzen Tag gehe ich trauernd einher, denn voll Brand sind meine Leiden und keine heile Stelle ist an meinem Fleisch. Ich bin ermattet und ganz zerschlagen. Ich schreie aus dem Stöhnen meines Herzens. Und noch Psalm 40, Vers 13. Denn Übel bis zur Unzahl haben mich umgeben. Meine Sünden haben mich erreicht, dass ich nicht aufzublicken vermag. Zahlreicher sind sie als die Haare meines Hauptes und mein Herz hat mich verlassen. Siehst du, was Jesus litt, als er unsere, als er deine Sünden trug. Aber er trug sie nicht einfach nur, nein, er trug sie hin zu einem bestimmten Ort. Es heißt in unserem Text, Vers 24, der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat. Wenn Petrus hier vom Holz spricht, dann meint er das Kreuz, an dem Christus starb. Aber er sagt bewusst Holz und nicht Kreuz. Denn Jesus trug nicht nur unsere Sünden, er trug auch den Zorn Gottes für unsere Sünden. Denn es heißt in Galater 3, Vers 13, Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns geworden ist. Denn es steht geschrieben, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Als Christus unsere Sünden selbst an seinem Leib auf das Holz hinaufgetragen hat, da war er verflucht. Ja, er wurde ein Fluch für uns. Das heißt, Gott der Vater wandte seine Freundlichkeit, seine Liebe, sein Erbarmen ab von ihm und wandte ihm seinen Zorn zu. Asaf schreibt über diesen Zorn Gottes in Psalm 76, Vers 8, du bist furchtbar und wer kann vor dir bestehen, sobald du zürnst? Jesus hat nicht nur deine Sünden getragen, er hat auch den Zorn Gottes über deine Sünden getragen. Den Zorn des furchtbaren Gottes, vor dem niemand sonst bestehen kann. Wenn Christus solches für uns gelitten hat, sollten wir dann nicht auch bereit sein, für ihn zu leiden? Egal wie schlimm du für Christus leidest, er hat viel Schlimmeres gelitten für dich. Aber warum hat Christus dies getan? Warum hat er solche Leiden auf sich genommen? Was ist der Grund? Was ist der Zweck, das Ziel seiner Leiden? Weiter in Vers 24. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit, hier ist der Grund, der Zweck, damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Seht ihr, Christus hat für uns gelitten. Er hat unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Kreuz hinaufgetragen. Wozu? Damit wir, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben. Das heißt, damit wir seinem beispielhaften Leiden, seinen Fußspuren nachfolgen können. Wie wir gelesen haben in Vers 21, dass wir seinem Beispiel, seinen Fußspuren nachfolgen sollen. Denn wer diesem Beispiel nachfolgen will, der muss ja den Sünden abgestorben sein. Der muss der Gerechtigkeit leben, so wie Christus. Das ist ja sein Beispiel. Tod den Sünden, Leben der Gerechtigkeit. Das ist es, was Christus getan hat. Davon lesen wir ja in Vers 22, der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden, abgestorben der Sünde, der geschmäht nicht widerschmähte, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtete, lebend in Gerechtigkeit. Christus hat stellvertretend für uns gelitten, damit wir seinem Beispiel nachfolgen können, nämlich den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit zu leben. Vielleicht kommt das einigen von euch bekannt vor. Vielleicht erinnert ihr euch, dass wir das vor kurzem schon einmal gehört haben, nämlich in einer Gebetsstunde. Und da hieß es nämlich, haben wir 2. Titus, Vers 14 gelesen, wo es heißt, der, Jesus, der hat sich selbst für uns hingegeben. Wozu? Damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Da haben wir das schon mal gelesen. Jesus starb für uns, damit wir nicht mehr die Gesetzlosigkeit tun, sondern die guten Werke, die Gerechtigkeit. Dafür hat Christus sich selbst gegeben. Dafür ist er am Holz gestorben, dass du den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit lebst. Und jetzt frage ich dich, bist du den Sünden abgestorben? Was heißt es, den Sünden abgestorben zu sein? Nun, wenn du gestorben bist, dann bist du tot. Dann kannst du nichts mehr tun. Du kannst deine Hände nicht mehr bewegen. Du kannst mit deinen Füßen nicht mehr laufen. Du kannst mit deinem Mund nicht mehr sprechen, mit deinen Ohren nicht mehr hören, mit deinen Augen nicht mehr sehen. Du bist tot. Gestorben. Und wenn du der Sünde abgestorben bist, dann heißt das, dass deine Hände keine sündhaften Dinge mehr tun. dass deine Füße nicht mehr auf sündhaften Wegen gehen, dass dein Mund nicht Sündhaftiges mehr sagt, dass deine Ohren nicht Sündhaftiges mehr hören, dass deine Augen nicht Sündhaftiges mehr sehen. Ein lieber Bruder hat mir einmal das folgende Bild gesagt. Wenn ein Mann tot ist und in seinem Sarg liegt, dann kann die schönste Frau der Welt an ihm vorbeigehen. Er wird nicht reagieren. Er wird nicht hinterher schauen. Er wird sich nicht dabei denken. Er ist tot. Es kümmert ihn nicht. Und so müssen wir der Sünde abgestorben sein. Dafür ist Christus gestorben, dass dich die Sünde nicht mehr interessiert, dass sie dich nicht mehr reizt. Dafür hat Christus gelitten am Kreuz. Du sollst den Sünden abgestorben sein. Ja, du sollst nicht nur gestorben sein, du sollst sogar begraben sein, wie Paulus schreibt in Römer 6, Vers 4. Die Sünde siehst du nicht mehr, sie reizt dich nicht mehr, sie hat keinen Einfluss mehr auf dich. Du bist ihr abgestorben und begraben. Ist das bei dir der Fall? Bist du den Sünden abgestorben? Oder bist du nur scheintot der Sünde? Schläfst du nur der Sünde? Es sieht so aus, als reize dich die Sünde nicht mehr. Aber wenn sich die Gelegenheit bietet und keiner schaut hin, dann wachst du plötzlich auf und tust, was dein Herz eigentlich die ganze Zeit begehrt. Niemand von uns ist der Sünde völlig abgestorben. Wir alle haben noch diesen Leib des Todes, von dem wir erst noch gerettet werden müssen. Johannes schreibt in 1. Johannes 1, Vers 8, wenn wir sagen, dass wir keine Sünde haben, betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Niemand von uns ist der Sünde so abgestorben, wie er eigentlich sein sollte. Aber ich frage dich, stirbst du der Sünde mehr und mehr ab? Liegst du im Sterben? Du bist vielleicht noch nicht ganz tot. Aber liegst du auf deinem Sterbebett? Reizt dich die Sünde immer weniger? Verabscheust du die Sünde immer mehr? Ja, frage dich, die Sünde, die dir am liebsten ist, wird selbst diese Sünde dir immer abscheulicher? Stirbst du den Sünden ab? Du bist der Sünde noch nicht ganz abgestorben, wie wir alle? Dann sagt Gottes Wort hier in Kolosser 3, Vers 5, tötet nun eure Glieder, die auf der Erde sind. Unzucht, Unreinheit, Leidenschaft, böse Begierde und Habsucht, die Götzendienst ist. Deine Glieder sind noch nicht der Tod der Sünde, dann töte sie, töte sie. Töten ist nichts Schönes, das ist schwierig, das ist schmerzhaft. Aber töte deine sündhaften Glieder, lass nicht zu, dass sie in dir herrschen. So wie auch Paulus schreibt in Galater 6, Vers 14, dass dir durch das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus die Welt gekreuzigt ist und du der Welt, Tod der Welt, den Sünden, ihren Begierden, ihren Versuchungen, töte deine sündhaften Glieder, damit Christus für dich nicht umsonst am Holz hing. Verstehst du das? Wenn du nicht die Sünde abtötest, dann erreicht Christus, dann erreicht sein Opfer gar nicht seinen Zweck an dir. Er ist doch gestorben, er hat doch gelitten, damit du, den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit lebst. Ja, und wir sollen nicht nur den Sünden abgestorben sein, wir sollen auch der Gerechtigkeit leben. Das heißt, wir sollen von Herzen tun, was gut ist, was Gottes Willen entspricht. Tust du das? Liebst du Gottes Wort? Liest du es? Lebst du es? Tust du, was Gott sagt? Wir lesen davon zum Beispiel in Psalm 19, Vers 47 und 48. Ich habe meine Lust an deinen Geboten, die ich liebe, und werde meine Hände aufheben zu deinen Geboten, die ich lieb habe. Und über deine Ordnungen will ich nachdenken. Ist das so bei dir mit der Gerechtigkeit? Wir sollen der Gerechtigkeit leben. Wir sollen uns nicht nur ab und zu mal ein wenig damit beschäftigen. Wir sollen darin leben. Nicht nur 5 Minuten am Tag, sondern Tag und Nacht, wie es heißt im Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz sind Tag und Nacht. Und für die vielen Eltern unter uns. Was heißt es für euch als Eltern, zu leben in der Gerechtigkeit? Gott sagt über sein Gesetz, das uns lehrt über die Gerechtigkeit, in 5. Mose 6, Verse 6 bis 9. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollen in deinem Herzen sein. Und du sollst sie deinen Kindern einschärfen. Und du sollst davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt. Und wenn du auf dem Weg gehst. Wenn du dich hinlegst und wenn du aufstehst. Und du sollst sie als Zeichen auf deine Hand binden. Und sie sollen als Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie auf die Pfosten deines Hauses und an deine Tore schreiben. Die Gerechtigkeit, das Wort Gottes, es soll dein ganzes Leben bestimmen. Es soll bestimmen, wie du deine Kinder erziehst. Du sollst davon reden, wenn du aufstehst und dich hinlegst. Du sollst leben darin. Bist du den Sünden abgestorben und lebst du der Gerechtigkeit? Seht ihr, es geht hier um nichts Kleines. Das ist nicht so eine Zugabe zum christlichen Glauben. Hauptsache, man ist gerettet und ganz schön, wenn man dann auch noch in die Gerechtigkeit lebt. Nein, dafür ist Christus gestorben. Jemand hat das mal so beschrieben. Als Christ können wir nicht mehr in den Gewohnheiten und Wege der Sünden leben. Sie ist nicht mehr unser Element. So wie ein Mensch zwar ins Wasser fallen kann, aber nicht unter Wasser leben kann, nicht atmen kann unter Wasser, so kann ein Christ zwar in Sünde fallen, aber er kann nicht mehr in ihr leben, er kann nicht atmen in ihr. Er lebt jetzt der Gerechtigkeit. Wenn Christus gelitten hat und gestorben ist als Fluch am Holz, damit du den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit lebst, solltest du ihn da so enttäuschen? Und nicht für den leben, der für dich gestorben ist? Aber was bedeutet es denn, dass Christus für uns gelitten hat, damit wir so leben? Ich meine, muss Christus denn leiden und sterben, damit wir ein gutes Leben führen können? Kann man nicht auch ohne Christus ein gutes Leben führen? Kann ich nicht auch Christi Beispiel folgen, ohne dass er meine Sünden getragen haben muss? Nein. Das kannst du nicht. Niemand kann ein heiliges Leben führen, wenn Christus nicht seine Sünden getragen hat. Das ist das Tragische daran, wenn Menschen zwar meinen, Jesus ist ein gutes Vorbild, dem kann man folgen, der hat viele gute Dinge getan. Sie glauben als Jesus als Vorbild, aber sie glauben nicht daran, dass sie ihn als Erlöser brauchen, der ihre Sünden wegträgt. Das funktioniert nicht. Ohne Christi Opfer können wir nicht den Sünden absterben. Sondern wir sind tot in unseren Vergehungen und Sünden. Ohne Christi Opfer können wir nicht der Gerechtigkeit leben, sondern wir halten die Wahrheit in Ungerechtigkeit nieder und sind erfüllt mit aller Ungerechtigkeit. Vielleicht können Menschen äußerlich ein vernünftiges Leben führen, aber die Wahrheit sieht anders aus. Du kannst nur den Sünden absterben, der Gerechtigkeit leben. Wenn Christus auch für dich gestorben ist. Paulus schreibt das in Kolosser 2, Vers 13. Und euch, die ihr tot wart in den Vergehungen und in dem Unbeschnittensein eures Fleisches, hat er mit lebendig gemacht, mit ihm, wie? Indem er uns alle Vergehungen vergeben hat. Die Sünden müssen uns vergeben sein. Nur wenn Christus deine Sünden getragen hat, bist du nicht mehr tot in den Sünden, sondern kannst der Gerechtigkeit leben. Und das schreibt jetzt auch Petrus. Schaut doch mal mit mir, Vers 24. Durch unsere Sünden der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben, der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Damit du den Sünden absterben und der Gerechtigkeit leben kannst, muss Christus dich erst heilen. Und dies tut er. Indem er für dich leidet und deine Sünden an seinem Leib, an das Kreuz hinaufträgt, an das Holz. Denn nur durch seine Wunden, durch seine Striemen können wir geheilt werden. Und spätestens jetzt haben vielleicht einige von euch gemerkt, dass Petrus hier das Alte Testament zitiert, beziehungsweise paraphrasiert. Und zwar den Propheten Jesaja. Alles, was Petrus hier schreibt, das kommt eigentlich aus Jesaja. Denn dort heißt es in Jesaja 53, ab Vers 4, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen. Und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Christus hat gelitten für uns. Wir aber, wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Er wurde ein Fluch für uns am Holz. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Genau das, was Petrus hier zitiert. Und es geht noch weiter in Jesaja. Wir alle irrten umher wie Schafe. Wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Wegen. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Christus selbst trug unsere Sünden an seinem Leib. Und auch diesen letzten Vers aus Jesaja, auch den greift Petrus jetzt noch einmal auf. Durch Christi Striemen sind wir geheilt worden, aber geheilt wovon? Vers 25. Denn ihr gingt in der Irre wie Schafe, so wie Jesaja sagt. Aber ihr seid jetzt zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher eurer Seelen. Unsere Krankheit war, dass wir alle in der Irre gingen wie Schafe. Wir taten nicht, was gut und gerecht ist, was dem Willen Gottes entspricht. Ja, wir kannten seinen Willen gar nicht, er interessierte uns nicht, wir taten ihn nicht, sondern wir taten jeder, was recht war in unseren Augen. Wir gingen nicht auf dem Weg der Gerechtigkeit, sondern wir taten, was wir wollten. Wir sündigten. Wir führten einen eigenwilligen, gottlosen Lebenswandel. Wir waren auf dem Weg der Sünde, in der Irre, auf dem breiten Weg, der ins Verderben führt und auf dem so viele gehen. Aber alle diese Sünden, die wir begangen haben auf unserem falschen Wegen, all diese Sünden hat Christus getragen. Wir waren hoffnungslos verirrt, verloren auf unseren Wegen, dem Verderben preisgegeben, aber Christus kam, um uns zurückzubringen. Wie es heißt in Lukas 19, Vers 10, wo Jesus sagt, denn der Sohn des Menschen ist gekommen, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und wie tut er das? In Johannes 10, Vers 11 heißt, sagt Jesus, ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Indem Christus unsere Sünden getragen hat, indem er sein Leben gelassen hat, am Holz für uns, hat er uns zurückgebracht, von unseren falschen Wegen, zurück zu Gott. Petrus schreibt das ein paar Verse später noch einmal ganz deutlich. In 1. Petrus 3, Vers 18 heißt es, denn es hat auch Christus einmal für Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, genau das haben wir hier auch gelesen in unserem Text, damit er uns zu Gott führte. Zwar getötet nach dem Fleisch, den Sünden abgestorben, aber lebendig gemacht nach dem Geist, der Gerechtigkeit leben. Christus ist der gute Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe, um sie zu retten, um sie in ewige Sicherheit zu bringen, zurück von ihren falschen Wegen hin zu Gott, sie zu führen, um sie zurückzubringen zu dem Hirten und Aufseher ihrer Seelen. Die Heilung für unsere Sünden, die nur in den Striemen Christi zu finden ist, in seinen Wunden, die Heilung für unsere Sünden ist also die wiederhergestellte Gemeinschaft mit Gott. Wir waren Feinde Gottes. Wegen unserer Sünden, unserer falschen, abirrenden Wege lag Gottes Zorn auf uns. Aber Christus hat Frieden gemacht zwischen uns und Gott, indem er für unsere Sünden bezahlt und den Zorn Gottes gestillt hat. Durch seine Striemen hat er uns wieder in die Gemeinschaft mit Gott zurückgeführt. Zurück, das heißt, in die Gemeinschaft, die wir eigentlich mit Gott haben sollten, die ursprünglich bestand zwischen Gott und Menschen im Garten. Bis Adam in Sünde fiel und die Gemeinschaft mit Gott verlassen musste und wir alle mit ihm. Aber nun sind wir zurückgekehrt in diese paradiesische Gemeinschaft mit Gott. Noch nicht körperlich, aber schon geistlich. Wir laufen nicht mehr in die Irre, sondern jetzt kennen wir Gott. Wir fürchten Gott, wir lieben Gott, wir lieben sein Wort und seine Gerechtigkeit und deswegen wollen wir auch nicht mehr gegen Gott sündigen, sondern der Gerechtigkeit leben. Weil Christi Striemen uns geheilt hat und zurückgebracht hat zu Gott, wollen und können wir jetzt ein heiliges Leben führen. Er allein ist es, der in uns wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Und lasst uns zum Abschluss noch einmal schauen, wie Petrus hier Gott bezeichnet. Als Hirten und Aufseher unserer Seelen. Nun streiten sich einige darüber, ist das jetzt Gott der Vater oder Gott der Sohn? Jesus sagt, auch im Zusammenhang mit den Schafen, ich und der Vater sind eins. Von daher müssen wir uns jetzt nicht groß darüber streiten, wer nun hier genau gemeint ist. Aber Petrus beschreibt Gott hier als den Hirten und Aufseher deiner Seele. Das heißt, Gott selbst gibt Acht auf dich. Dir wird nichts mangeln. Er lagert dich auf grünen Auen. Er führt dich zu stillen Wassern. Er erquickt deine Seele. Er leitet dich in Pfaden der Gerechtigkeit um seines Namens willen. Auch wenn du wanderst im Tal des Todesschattens, auch wenn du leiden musst zu Unrecht, fürchtest du kein Unheil. Du musst dich nicht fürchten, denn er ist bei dir. Sein Stecken und sein Stab, sie trösten dich. Er bereitet vor dir einen Tisch angesichts seiner Feinde, angesichts derer, die dir Leid zufügen. Er hat dein Haupt mit Öl gesalbt, dein Becher fließt über, selbst in Leid. Nur Güte und Gnade. Leiden ist Gnade. Nur Güte und Gnade werden dir folgen alle Tage deines Lebens. Und du kehrst zurück ins Haus des Herrn lebenslang. Gott, dein Hirte und Aufseher deiner Seele, er nimmt sich deiner an. Er rettet dich. Er kümmert sich um dich. Er sucht dich, wenn du verloren gehst. Er heilt dich, wenn du verletzt bist. Er versorgt dich. Er nimmt dich in seinen Arm und trägt dich in seinem Gewandbausch und leitet dich fürsorglich. Er gibt dir ewiges Leben und du gehst nicht verloren in Ewigkeit und niemand wird dich aus seiner Hand reißen, denn er ist größer als alle. Das ist jetzt dein Hirte und Aufseher deiner Seele. Finde Trost und Frieden darin, dass Gott der Hirte und Aufseher deiner Seele ist. Wenn du so einen Hirten und Aufseher hast, der dich nicht verlieren wird, der dich am Ende ganz gewiss in die Herrlichkeit bringen wird, der auf dich Acht hat, wenn du so einen Hirten und Aufseher deiner Seele hast, vor welchem Unrecht, vor welchem Leiden solltest du dich noch fürchten? Was kann ein Mensch dir tun? Wer wird dich scheiden von dieser Liebe Gottes? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert oder irgendein anderes Leiden? Nichts und niemand. Nichts und niemand wird dich scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, deinem Herrn, dem Hirten und Aufseher deiner Seele. Und dann lass mich dich fragen, bist du zurückgekehrt? Bist du zurückgekehrt zu dem Hirten und Aufseher deiner Seele? Oder gehst du noch in der Irre auf deinen eigenen Wegen? Ich sage dir, deine Wege führen dich in Verderben. Wenn du der Sünde nicht abgestorben bist, wenn du nicht der Gerechtigkeit lebst, dann liegt das vielleicht daran, dass du noch gar nicht zurückgekehrt bist zu Gott. Ja, denn dann kannst du nicht der Sünde absterben und der Gerechtigkeit leben. Aber wenn das bei dir so ist, dann kehre doch heute um. Kehre jetzt um. Kehre um zu Gott, zu dem Hirten und Aufseher deiner Seele. Wie? Na, indem du Christus anrufst und ihn bittest, dass er auch deine Sünden an das Holz hinaufträgt. Dass er auch dich heilt durch deine Striemen. Auch dich zurückführt zu Gott. Er wird es tun, rufe ihn an, denn jeder, der den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Wenn du noch nicht diese Rettung hast, noch nicht diesen Frieden in deinem Hirten und Aufseher, dann kehre jetzt um, dann rufe Christus an, dass auch er dich heilt und zurückführt in diesen paradiesischen Zustand, in dem du eigentlich sein solltest mit deinem Gott. Und für all die Gläubigen unter uns, denn an die ist dieser Brief ja geschrieben. Wenn Christus dich gerettet hat, wenn er deine Sünden an das Holz getragen hat, wenn du durch seine Striemen geheilt worden bist, wenn er dich zurückgebracht hast und du nun bist bei dem Hirten und Aufseher deiner Seele, solltest du nicht den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben? Auch wenn das bedeutet, dass du zu Unrecht leiden musst, wie die Sklaven damals, wenn du zu Unrecht leiden musst für den, der viel Größeres gelitten hat für dich. Wenn wir nun das Herrenmahl feiern, dann wollen wir daran gedenken, was Christus für uns getan hat, was er gelitten hat für uns. Wir wollen ihn loben und preisen, dass er uns zurückgebracht hat zu dem Hirten und Aufseher unserer Seelen, in die ewige Sicherheit, in die ewige Ruhe, den ewigen Frieden. Wir wollen ihm unsere Sünden bekennen. Wir wollen ihm bekennen, dass wir der Sünde noch nicht so abgestorben sind, der Gerechtigkeit noch nicht so leben, wie wir sollten. Aber wir wollen ihm geloben und ihm um Hilfe bitten, dass er uns stärkt, dass wir den Sünden absterben und dass wir der Gerechtigkeit leben. Zur Ehre dessen, der uns liebt und uns von unseren Sünden erlöst hat durch sein Blut, denn ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.